Hast du schon mal gedacht, oh, die Glückliche? Oh, die glückliche Maria? Vor allem, wenn du ihre Umstände im Blick hast. Maria selbst ging davon aus, dass es so sein würde, nämlich dass Menschen aus allen Generationen denken würden, dass sie glücklich zu preisen ist, dass sie eine besondere Gunst von Gott erlebt hat. Und sie ging davon aus, noch bevor das Ganze Vergangenheit war und hinter ihr lag, sie ging noch währenddessen davon aus, dass Menschen sagen werden, oh, die Glückliche. Ihr Lied und die Rahmengeschichte lädt uns heute ein, vielleicht einen neuen Blick auf diese Geschichte zu bekommen. Rein vom Inhalt ist es ein Freudenlied, aber zwischen den Zeilen steckt enorm viel Vertrauen. Es gibt diesen Ausdruck Weihnachtsfreude. Und damit ist nicht gemeint, die Freude, dass Weihnachtszeit ist, Advent und so weiter und was so ein Weihnachtsmarkt und so weiter mal erleben kann, sondern damit ist gemeint, diese Realität, diese Wahrheit, dass Jesus Mensch geworden ist und diese Freude an Gott selbst, das ist eigentlich damit gemeint. Aber diese Freude, die ist umkämpft, die ist manchmal weit weg. Und der Weg dorthin ist ein Weg des Vertrauens. Und weil Maria vertraut, sinkt sie, könnte man sagen. Zur Vorgeschichte. Einfach um uns alle ins gleiche Boot zu holen. Gott hat ein enormes Ziel, für dessen Plan er Maria involvieren möchte. Und so erscheint ihr ein Engel und weiht sie ein in ihren Part von diesem Plan, in ihren Teil. Dass, obwohl sie verlobt ist, würde sie nicht natürlich, sondern als Jungfrau schwanger werden. Und das Kind würde Gott selbst sein. Gott, Mensch geworden, auf die Welt gekommen, um der Menschheit einen Ausweg vor dem Gericht Gottes zu geben, weil er die Menschen liebt. Und Maria würde also Teil von Gottes genialsten und größten Plan überhaupt werden. So hatte sie sich ihr Leben aber nicht vorgestellt. So hat sie ihr Leben nicht geplant. Plötzlich veränderte sich ihr Leben radikal. Was sie bisher wollte, war wahrscheinlich ein schönes, ganz normales Leben. Haus bauen, Kinder kriegen und so weiter. Aber Gott schockiert sie und auch uns manchmal. Nichts von den Neuigkeiten des Engels passte irgendwie bisher in ihre Lebenspläne und Lebensvorstellungen. Und trotzdem sollte sie schon bald nach dieser Begebenheit mit diesem Engel folgendes Lied singen, das wir uns jetzt anschauen möchten. Das Lied entdecken wir in Lukas 1, ist ein Text voller Anbetung, den man gut in drei Teile einteilen kann. Und ich lese mal die ersten zwei, Lukas 1, 46 und 47. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Also Teil 1, Maria drückt aus, was sie fühlt in ihrem Herzen. Freude über Gott. Freude, Staunen, Anbetung, das steckt da drin. Ein Lied, in dem sie mit ihrem Herzen reagiert auf das, was Gott für sie getan hat. Meine Seele erhebt, preist, verherrlicht Gott. Aber wie macht eine Seele das? Der Mund kann es durchsprechen. Aber wie macht es die Seele? Eine Seele, die hört man nicht. Niemand außer du und Gott kann den Lobpreis der Seele hören. Aber ich denke, sie meint, dass in diesem Moment in ihrer Seele sie staunt über die Größe, die Heiligkeit und Barmherzigkeit Gottes. Sie fühlt es. Und dieses Gefühl ist primär geprägt von Freude. Und dieses Lied ist dann nur dieser Ausdruck aus diesem Zustand heraus. Aber es ist voller Freude. Und es geht weiter, Vers 48 und 49. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Teil 2. Maria beschreibt, was Gott individuell für sie getan hat. Aber was ist das Große, das Gott an ihr getan hat? Er hat sie gesehen als geringe, als niedrige Person. Dieser Gott, er dreht Dinge auf den Kopf, ganz allgemein. Die Bibel sagt uns, er widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen segnet und erhebt er. Und es erlebt sie nun tatsächlich in ihrem eigenen Leben. Es ist nicht nur eine Wahrheit, von der sie weiß, sondern es erlebt sie jetzt in ihrem eigenen Leben, dass Gott Dinge auf den Kopf stellt. Trotz ihrer Niedrigkeit hat Gott Großes an ihr getan und ihr so ein bleibendes Ansehen als Gesegnete gegeben. Ein Ansehen trotz Niedrigkeit, ein Ansehen, das wir heute noch bestaunen. Natürlich, die Nebenwirkungen, die das hatte, die waren stressig. Aber der Tatsache, dass Gott die Regeln der Welt in ihrem eigenen Leben auf den Kopf stellt, dass Gott es nicht nur grundsätzlich macht, sondern in ihrem eigenen Leben, dieser Gedanke, das überwältigt sie. Welche Wertschätzung. Und dieser Blick, den lässt Maria singen. Und dann Verse 50 bis 55. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Im dritten Teil, Maria beschreibt einfach Gottes Wesen in der Geschichte. Und das nimmt den größten Teil an. Dieser generelle Charakter Gottes ist die Grundlage, warum Gott auch sie persönlich so behandelt und weswegen sie sich freut und an Gott preist. Ein Gott, der Dinge auf den Kopf stellt. Weil Gott groß ist, ist er jedoch nicht parteiisch zu den Großen der Welt. Nicht, weil Gott das größte Ansehens würdig ist, würde er, wer menschlich angesehen ist, bevorzugen. Nein, er dreht das Ganze auf den Kopf. Er ist nicht beeindruckt von Stolz, Macht und Reichtum. Er ist barmherzig zu jenen, die ihn fürchten. Wer demütig ist und statt auf sich und sein Ego zu schauen, bereit ist, sich selbst zu verleugnen für andere. Die macht er groß. Und darauf kann man vertrauen, weil Gott auch treu ist. Er hört nicht auf, so zu sein. Ein gewaltiges Lied von der Maria. Und der letzte Vers schafft uns eine gute Brücke zu dem Thema, wo ich heute hineinstarten möchte. Abraham. Und zwar durch den Faktor Vertrauen. Abraham verließ auf Gottes Wort hin seine Heimat und machte sich auf den Weg einfach mal los ins Ungewisse. Mit dem Versprechen, ein Land für seine Nachkommen zu bekommen. Er verließ, was sicher war, und machte sich auf den Weg, wo er wusste, okay, irgendwie wird am Ende Freude da sein, aber er wusste nicht wie. Er machte sich auf den Weg ins Ungewisse aus Vertrauen. Aus Vertrauen auf Gottes Wort hin. Und Maria geht's genauso. Gott spricht, etwas Geniales wird angekündigt, ein Versprechen. Aber ihr persönlicher Weg ist erstmal echt hart. Aber auch sie wagt diesen Schritt aus Vertrauen. Maria beschreibt in dem Lied, dass sie glücklich zu preisen sei. Und ich stelle mal die Behauptung auf, von dem, was ich beobachte, dass diese Aussage sie nicht hätte tätigen können, direkt nach der Begegnung mit dem Engel. Da ist noch was passiert zwischendrin. Maria war nicht sofort in der Lage, Gott anzubeten für die Botschaft und für diese Aufgabe, die sie erhalten hatte. Was war passiert? Das schauen wir uns an. Ich glaube, sie hat sich auf eine innere Reise begeben. Ihre innere Reise begann sehr wahrscheinlich, und wir lesen es auch, bei Angst. Führt dann zu Annahme und endet erst mit einem Vertrauensschritt in Anbetung. So Angst, Annahme, Anbetung. Das ist ihr Weg, den sie innerlich geht. Angst. Maria erhielt eine Botschaft, die ihr Leben komplett veränderte. Von gewöhnlich zu einmalig. Von unscheinbar zu volle Aufmerksamkeit, auch in einem negativen Sinn, dass Leute einen Finger auf sie zeigen. Du, was soll das, du Ehebrecherin? Von sicher zu gefährlich. Von planbar zu unplanbar. plötzlich müssen sie nach Bethlehem, dann bald darauf wieder nach Ägypten, dann wieder nach Nazareth. Unplanbares Leben. Von klaren nächsten Lebensstationen, die sie sich selber ausdenken konnte mit Josef, zu Schritten ins Ungewisse. Was bedeutet es, Mutter von dem Sohn Gottes zu sein? Krass. Das ganz normale Leben wirbelt uns schon durcheinander. Aber umso herausfordernder, wenn es eindeutig von Gott angeschubst passiert. Wenn er das initiiert. Manchmal bringt er was in Bewegung. Auch in deinem und meinem Leben. Wie so ein Propeller, der in Bewegung kommt, um zum Ziel zu kommen von dem Flugzeug. Der Propeller muss sich drehen, kommt in Bewegung und es gibt ein Ziel. Aber der Propeller, der wirbelt erstmal mächtig Staub auf und wirbelt ihr Leben erstmal richtig und ihre Emotionen richtig durcheinander. Für Maria hat diese Botschaft bedeutet, umgeschmissene Lebenspläne. Diese News wird jene Leute tief verletzen, die sie am meisten liebt. Stell dich mal vor, sie geht hin zu ihren Eltern. Ey, liebe Eltern, ich bin schwanger. Es ist nicht von Josef. Es ist irgendwie von Gott. Wie krass vom Kopf gestoßen werden, die sich vorkommen. Oder Josef erst. Wie verraten wird er sich fühlen? Betrogen und angelogen noch zugleich. Und dann diese Verantwortung, die auf sie wartet. Aber ihre Angst hat sie eigentlich noch, bevor sie eigentlich diese Botschaft und diesen Auftrag kriegt, noch davor eigentlich, nämlich durch den Gruß des Engels allein schon. Der Engel sagt in Vers 28, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Und dann im Vers darauf, sie erschrak zutiefst, als sie das gehört hat. Sie hat Angst bekommen. Wenn ein Engel mit so einer Botschaft zu mir kommt, da kommt was ganz schön dick daher. Aber bereits am Ende des Gesprächs mit dem Engel ist sie erstaunlicherweise schon von Angst weitergekommen zur nächsten Station. Annahme. Sie nimmt es an. Im Laufe des Gesprächs kommt sie von Angst zur Annahme. Was für eine krasse Frau. Ich glaube, der Grund dafür ist, weil sie ein Grundvertrauen hat. Sie ist gegründet auf ein Vertrauen, auf eine Wahrheit. Ein Vertrauen fängt an, bevor man es braucht. Das Vertrauen muss aufgebaut werden. In jeder Beziehung wird Vertrauen aufgebaut und auch bei Gott. Und da gibt es Gottes Seite, was er tut und unsere Seite, was wir tun. Und dieses Vertrauen muss in jeder Beziehung wachsen. Aber dann, wenn dieses Vertrauen zu Gott gewachsen ist, dann kann man scheinbar auch unvernünftig vertrauen, menschlich gesehen. Gottes Seite war, dass er zeigt, wie er ist in der Geschichte der Menschheit. Und das kannte Maria, das hat ihr Gottesbild geprägt. Und die andere Seite ist ihr Selbstbild, dass sie eine gefestigte Identität in Gott hat. Dass sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Und weil sie ein positives Gottesbild hat und ein gutes Selbstbild, ihre Identität auf Gott gründet, schafft sie den inneren Schritt vor Angst zur Annahme. Enorm schnell. Also da brauche ich schon etwas länger als sie. Aber Annahme ist noch nicht Begeisterung und Freude. Es ist einfach okay, so soll es sein. Bereitschaft dafür. Sie war bereit, Teil von Gottes Plan zu werden, den Retter der Welt zu gebären. Sie war bereit, mit Gottes Plan mitzugehen. Aber sie hat es nicht umarmt und gefeiert. Noch nicht. Vor ihr lagen nämlich noch schwierige Begegnungen mit Menschen. Also verständlich. Schwierige Gespräche, wo sie nahestehenden Menschen wo ihr nahestehende Menschen nicht glauben würden. Leute, die ihr wüste Dinge nachrufen würden. Trotz ihrer Annahme war sie wohl mehr als einmal zurück wieder bei Angst. Also so ein bisschen hin und her zwischen, ich nehme das an, aber ich habe auch noch Angst. Aber auch wenn sie bei Annahme war, da blieb sie nicht stehen. Nein, sie kommt zur Anbetung, angetrieben von großer Freude. Aber wie kommt sie dahin? Wie ist es passiert? Wenn wir ihr Lied anschauen, dann entdecken wir da und können herausfiltern, es wird nicht beschrieben, aber man merkt, da steckt Vertrauen drin. Und so Vertrauensschritt ist das, was es braucht, um von Annahme zu Anbetung zu kommen in so einer Situation. Maria brauchte einen Vertrauensschritt, ehe sie von Annahme zu Anbetung kam. Eine Vertrauensreaktion braucht erstmal Vertrauensbindung und Bildung. Also Vertrauen muss erstmal aufgebaut werden. Wir haben gehört, dieses Gottesbild und dieses Selbstbild, das war schon eine gute Voraussetzung. Aber auch in der Geschichte selbst, nochmal punktuell, persönlich, passiert weiter Vertrauen, das aufgebaut wird. Und zwar von Gottes Seite, indem er ihr diese Information anvertraut. Er traut ihr das zu und er vertraut ihr diese Information an durch den Engel. Und er gibt ihr den Zuspruch durch den Engel, fürchte dich nicht. Und Maria, sie vertraut darauf, dass das wahr ist, dass das eintreffen wird. Sie vertraut darauf, dass das stimmt, auch wenn sie nicht versteht, wie das gehen soll. Und sie fragt, wie kann denn das sein? Und wird erinnert durch den Engel indirekt, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Indem ihr der Engel sagt, dass Elisabeth, obwohl sie alt und unfruchtbar war, obwohl sie bisher keine Kinder haben konnte, ein Kind erwartet. Aber noch kann die Maria nicht sehen, dass sie glücklich zu preisen sein wird. Aber sie geht den nächsten Schritt des Vertrauens. Von Annahme zur Anbetung zu kommen, musste sie einen Vertrauensschritt gehen. Und was war dieser Schritt? Das war in ihrer Situation was ganz Konkretes. Und zwar, die Elisabeth zu besuchen. Warum? Der Engel hatte gesagt, wo sie Bestätigung finden kann, dass das, was der Engel ihr anvertraut, vertrauenswürdig ist. Das heißt, wenn der Engel sagt, ey, Elisabeth ist schwanger und sie geht hin und sieht, Elisabeth ist schwanger, dann kann sie drauf setzen, okay, das stimmt wirklich. In ihrem Besuch bei Elisabeth zeigt Maria also, dass sie der Botschaft des Engels Vertrauen schenkt. Als sie zu Elisabeth kam, war sie nämlich wohl gerade mal ein paar Tage schwanger. Und ich denke, sie konnte selbst noch nicht spüren. Sie vertraut voll, dass es eintreffen wird, was der Engel gesagt hat, und geht diesen Schritt und besucht die Elisabeth, um Gewissheit zu kriegen. Und diese tatsächliche Reise wird ihr Vertrauen in Gott nochmal stärken. Noch bevor, man sagt heute, der ganze Shitstorm über sie einprasselt, weil die Leute haben bisher wahrscheinlich noch nichts gesehen. Das wird erst alles noch kommen. Und sie kommt zu Elisabeth. Und es wäre bereits eine Ermutigung und Bestätigung zu sehen, dass diese Elisabeth tatsächlich schwanger ist. Die war im 6. Monat schwanger zu diesem Zeitpunkt. Also da konnte man was sehen. Aber es passiert noch mehr als das. Der Heilige Geist war bereits in Johannes, dem Täufer, im Bauch drin. Und als Maria kommt und grüßt, springt das Baby vor Freude. Und es sagt die Elisabeth, und Elisabeth in diesem Moment, selbst vom Heiligen Geist erfüllt, spricht der Maria zu, nicht das, was sie erwarten wird später von anderen Leuten, Verdammung und wie kannst du nur und so weiter, sondern sie spricht ihr zu, gesegnet bist du. Und das ist die Bestätigung, eine Bestärkung, die die Maria gebraucht hat. Das setzt jetzt plötzlich alles in die richtige Perspektive. Plötzlich bekommt sie einen ganz neuen Blick auf ihre Situation. Der Blickwechsel vom Anfang zu jetzt. Am Anfang hat sie den Blick gehabt, okay, Gott hat mir weggenommen. Meine Lebensträume, meine Pläne hat er mir weggenommen. Jetzt sieht sie, okay, er hat mir wirklich was Wertvolles anvertraut und gegeben. Zuerst würde sie sagen, meine Situation, das ist menschlich gesehen ein Fluch. Jetzt sieht sie, ey, das ist ein absoluter Segen. Davor sieht sie Kontrollverlust, ich kann nichts mehr machen. Und jetzt sieht sie, Gottes Wege sind wirklich gut. Und das Ergebnis ist, sie preist Gott für die Situation, die anfangs untragbar ausgesehen hat. Wenn schon sie bereit war, diese Last zu tragen, wird es nun mehr als nur Annahme. Es wird Grund, dass sie voll Freude Gott preist und dankt. Was für eine interessante innere Reise, die Maria gemacht hat, von Angst zur Annahme hin zur Anbetung. Ihre Situation ist immer noch gleich. Das Ganze wird immer noch eintreffen und es kommt erst noch dick daher. Aber die Freude an Gott und was er tut an ihr ganz persönlich, das trotzt ihren Umständen. Beeindruckend. Und ich möchte das Ganze anwenden auf uns persönlich heute noch. Deine Geschichte beinhaltet wahrscheinlich nicht einen Engel, der eine ungeplante Schwangerschaft ankündigt. Aber einige haben was erlebt, was man so nicht geplant, so nicht gewollt, erwartet hatte, was das Leben aus den Fugen gebracht hat, was das Leben so richtig aufgewirbelt hat. Finanzielle Not oder ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, Verlust und Trauer, Scheidung, Wegziehen vom gewohnten Umfeld. Und die erste Reaktion beinhaltet vielleicht Schock, Ärger, Angst, Verlustgefühl. Und vielleicht war Gott für dich plötzlich unangenehm, unverständlich, überfordernd oder still. Aber vielleicht ist es gar nicht ein krasses Ereignis. Aber du merkst vielleicht insbesondere in der Weihnachtszeit, dass das Leben, das du aktuell lebst, nicht das Leben ist, das du dir vorgestellt hattest. Marias innere Reise begann mit Angst, führte zu Annahme und endete erst mit einem Vertrauensschritt in Freude und Anbetung. Und ich denke, bei uns muss es ähnlich sein. Kommt dir diese Reise bekannt vor? Vielleicht von Angst zu Annahme, ja? Weil du Gott gefallen willst, hast du es geschafft, deine Situation anzunehmen? Aber willst du dort stehen bleiben oder weiterreisen? Willst du weiter als das, trotz allen Herausforderungen, deine Situation umarmen können? Vielleicht will Gott dich dahin führen und dich so bei Freude und Anbetung ankommen sehen. Wenn ich könnte, würde ich dir zu Weihnachten gern ein Geschenk machen, und zwar Vertrauen. Ich würde dir Vertrauen schenken. Vertrauen, dass Gottes Absicht auch in deiner Situation nicht ist, dir zu schaden, sondern zu segnen. Er kann es in seinen großen Plan integrieren, was deine Situation ist. Marias Geschichte beinhaltet nicht, wie vielleicht bei dir, persönliches Scheitern, aber das Prinzip, sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt und im Vertrauen auf Gott den nächsten Schritt geht. Das gilt. Ein Vertrauensschritt ist ein großer Schritt ins Unbekannte. Eine schwere Lebenssituation nicht nur anzunehmen, sondern Gott darin und dafür anzubeten, ist meist eine innere Reise, die man nicht schnell abschließt. Man wird immer wieder mal zurück zu Annahme und Angst rutschen. Das ist normal. Aber man darf vorangehen. Wer jetzt schon mit Gott unterwegs ist, der darf heute beim Abendmahl, das wir nachher feiern, genau für solche Situationen auch mit im Blick Kraft schöpfen. Dran zu bleiben. Hin zur Anbetung zu kommen. Gott zu danken und anzubeten. Ich habe heute abschließend zur Predigt mal nicht vor, zu beten, aber ich möchte abschließend zwei Bibelworte euch noch mitgeben. Das erste ist ein Zuspruch aus Jeremia 29,11. Da heißt: Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das ist ein Zuspruch für diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber vielleicht hast du noch nie Gott dein Vertrauen geschenkt. Dann möchte ich dir die Einladung aussprechen, es heute zu tun. Ich bin gern bereit und andere, denke ich auch, sich für ein Gespräch dazu zu treffen. Und wenn das für dich zutrifft, aber auch für die anderen, ein anderes Wort aus Jesaja 28,16. Darum spricht Jahwe der Herr. Seht her, ich habe auf dem Zionsberg ein festes Fundament gelegt. Es ist ein erprobter Block, ein kostbarer Eckstein, ein felsenfester Grund. Wer ihm vertraut, hält ebenso stand. Wenn man Gott vertraut, dann kann man standhaft sein. Dann kann man selbst diese schwierigen Situationen umarmen und selbst trotz diesen Situationen hinkommen, voll Freude über Gott zu sein. Denn er hat das Beste für dich.